Ja, einen wunderschönen guten Abend. Das waren eben die Horrors mit Still Life und hier ist der Stotterfunk für jeden fünften Donnerstag im Monat, dieses Mal im September. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut in den Frühherbst reingekommen. Wir haben noch bestes Wetter draußen und wir sind nach wie vor beim Freien Radio für Stuttgart auf 99,2 MHz oder über Antenne auf 100,2.1 über Kabel. Und heute ist unser Thema, wir machen heute eine Infosendung über Stottertherapien. Wir wollen informieren über verschiedene Therapieformen und hierzu gibt es Berichte, Interviews und das hoffentlich anregende Diskussionen im Studio. Und wer ist heute alles mit mir im Studio? Ich gebe mal kurz weiter. Neben mir sitzt zum Beispiel der...
Tag, hier ist Manni. Ich bin neu hier in Stuttgart bei der Selbsthilfegruppe und werde hier einen schönen Abend verbringen.
Dann stelle ich mich vor, mein Name ist Michael Reichert. Ich bin schon öfters hier im Radio gewesen beim Stotterfunk. Sitze heute mal nicht hinter den Reglern, sondern beobachte es in Ruhe von dem runden Tisch aus und freue mich auf eine abwechslungsreiche Sendung.
Das mache ich auch. Ich bin der Marc. Meine Stimme haben vielleicht andere Zuhörer gehört beim Suchtstation für Musikjunkies am Freitagabend. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Sendung heute Abend. Und ich gebe es weiter an der...
Hallo, hier ist Michael Perikone. Ich bin seit einigen Jahren Mitglied in der Stuttgarter Stotter Selbsthilfegruppe und freue mich auf die kommenden 2 Stunden.
Okay, wenn ihr Infos haben wollt über das freie Radio, das findet ihr im Internet unter www.freies-radio.de. Und auch über den Stotterfunk gibt es eine Homepage, die lautet www.stotterfunk.de. Also zum Inhalt der heutigen Sendung. Wir informieren heute im Großen und Ganzen, machen einen Abriss über verschiedene Therapieansätze gegen das Stottern. Der Manfred spricht ein bisschen über Desensibilisierung, wird was erzählen, wie er in der Schule mit... durch Hilfe von Referate auch seine Angst vorm Sprechen verloren hat. Danach folgt ein Interview mit Dennis ehemaliger Logopädin Doris Takenberg aus der Reha-Klinik vom Werscherberg in der Nähe von Osnabrück. Marc wird was erzählen von Stichwort Non-Avoidance-Therapien, also den Nicht-Vermeidungsansatz. Dann werden wir auch ein bisschen diskutieren im Studio, welche Therapieerfahrungen jeder Einzelne von uns bisher gemacht hat. Ich werde ein bisschen was speziell erzählen zu meiner favorisierten Therapieform. Es gibt ein sehr interessantes Therapeutenverzeichnis von der Bundesvereinigung der Stotterer Selbsthilfe. Darauf weisen wir mal hin. Und auch vielleicht noch, wenn wir noch dazu kommen, wie gut funktioniert die Selbsthilfe als Begleitung der Therapie. Und bevor wir es vergessen, will ich gleich an dieser Stelle einen alten Hasen grüßen vom Stotterfunk. Das ist nämlich der Simon, der ist gerade auf Hochzeitsreise in Kanada. Also viele Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, du hörst gerade zu, Simon. Okay, das war eben von der wundervollen Band R.E.M. Der Titel Stand. Und jetzt sagt Michael, wird euch jetzt informieren über das Stottern und einige, welche Formen es gibt und so weiter.
Okay, dann übernehme ich mal. Weil es heute um die Therapieansätze geht, wann ist denn Stottern überhaupt Therapie notwendig oder wann muss man Stottern therapieren oder wann ist es als Therapie nötig anzusehen? Wir haben da ein bisschen recherchiert, ein paar Informationen dazu können wir geben, zum Beispiel aus Wikipedia oder diversen Fachbüchern zu eben diesem Thema. Grundsätzlich ist Stottern eine Störung des Redeflusses, welche durch häufige Unterbrechung des Sprechablaufs oder durch Wiederholung von Lauten oder anderen Wortteilen gekennzeichnet ist. Man spricht oder unterscheidet hierbei äußere Symptome und innere Symptome, wobei es bei den äußeren Symptomen wiederum eine Untergliederung gibt in primäre und sekundäre Symptome. Bei primären Symptomen zählen oder zu den primären Symptomen zählen rasche Wiederholungen von Lauten, Silben oder Wörtern, das nennt man klonisches Stottern, Verlängerung von Lauten, sogenannte Wortdehnungen oder stumme oder hörbare Blockaden, die nennt man dann tonisches Stottern. Es war hier sehr eindrucksvoll zu hören, wie das klingt. Bei sekundären Symptomen spricht man von Vermeidungs- oder Fluchtverhalten. Vermeiden dient dazu, Wörter oder laute Sprechsituationen zu vermeiden und dem der Sprechstörung im Voraus auszuweichen. Im Gegensatz dazu dient Fluchtverhalten dazu, auftretende primäre Symptome zu überwinden. Erhöhte Anspannung der Sprech- oder anderer Muskulatur ist dann zu beobachten. Grimassen sind vielerorts zu beobachten. Oder ruckartige Bewegungen können ebenso zu diesem Fluchtverhalten gehören. Dann gibt es des Weiteren noch die inneren Symptome, sind solche, die für den Zuhörer nicht direkt beobachtbar sind. Hierbei handelt es sich um negative Gefühle, Gedanken oder Einstellungen, die als Reaktion auf die Sprechstörung entstehen. Häufige innere Symptome, die daraus resultieren, sind Angst, Scham oder Minderwertigkeitsgefühle. Zum Verlauf bzw. zur Prognose kann man sagen, das Stottern beginnt immer vor dem 12. Lebensjahr. Die Hälfte der Betroffenen bei der Hälfte der Betroffenen zwischen dem 3. und dem 4. Lebensjahr, bei 90% vor dem 6. Lebensjahr. Ein Großteil der stotternden Kinder verliert die Störung bis zur Pubertät. Bei Mädchen beginnt das Stottern früher, sie verlieren es aber auch mit größerer Wahrscheinlichkeit wieder. Nach der Pubertät ist eine vollständige Remission bzw. Zurückbildung unwahrscheinlich bis unmöglich. Eine Verbesserung mit oder ohne Therapie kommt aber in jedem Alter vor. Bei älteren Kindern und Erwachsenen beträgt die Anzahl der stotternden Menschen etwa 1%. Bei Kindern beträgt das Verhältnis von Jungen und Mädchen etwa 2:1, also mehr Jungs. Das entsprechende Verhältnis bei Erwachsenen beträgt 4:1 oder 5:1. Das heißt, bei Erwachsenen ist die Anzahl der Männer wesentlich höher als bei Frauen. Was noch zu sagen ist, dass bei Personen mit neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Epilepsie, häufiger Sprechstörungen auftreten. Ja, wir wollen heute ja über verschiedene Therapiemöglichkeiten berichten, Therapieansätze berichten. Die Fachliteratur unterscheidet da im Wesentlichen 4 Ansätze oder 4 Möglichkeiten. Ich will jetzt mal vorstellen im Allgemeinen. Das erste, wir hören dann hinterher noch im Einzelnen von den Kollegen hier, wer welche Erfahrungen gemacht hat, was es sonst noch so gibt oder wie das im Einzelnen dann abläuft. Der erste Therapieansatz wäre der Modifikationsansatz, auch Nichtvermeidungsansatz oder Non-Avoidance auf Neudeutsch, ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, der basiert auf der Annahme, dass Stottern grundsätzlich nicht heilbar ist, da die neuronale Grundstruktur des Sprechens eines Erwachsenen mit ihren motorischen, psychogenen und teilweise neurotischen Einflüssen so weit ausgeprägt ist, dass grundlegende Änderungen unmöglich sind. Der Ansatz zielt von daher primär darauf ab, dass die stotternde Sprechweise anzunehmen mit ihr Leben und sie explizit modifizieren zu lernen. Die Vorgehensweise ist verhaltenstherapeutisch angelegt und umfasst Aspekte wie Annahme und Identifikation, Desensibilisierung, Pseudostottern, Modifikation der Symptomatik oder Situations- und Kommunikationstraining. Der Ansatz wurde in den 30er Jahren in den USA entwickelt, an der University of Iowa. Hauptvertreter dieser Richtung ist der US-Amerikaner Charles Van Riper. Von dieser Therapie, wie gesagt, hören wir nachher auch noch ausführlich was. Er ist einer der Begründer der Logopädie in den USA und ein Großteil seiner Schriften befasst sich mit dem Thema Stottern. Zweite wichtige Ansatz ist der sprechtechnische Ansatz, auch Fluency Shaping Ansatz genannt. Ist ein Ansatz, der sich im Hinblick auf Anleihen aus dem aus der Gesangsatem- oder Stimmtechnik auf das Erlernen einer neuen Sprechweise richtet. Ausgehend von der Beobachtung, dass die Mehrheit der Stotternden beim Singen oder beim Sprechen im Chor keine Probleme hat, werden klangvolleres Sprechen, Tongebung, Atemtechnik und rhetorische Aspekte eingeübt. Die Begründer sind hier Karl Hartlieb, Oskar Hausdörfer, Ronald Muirden, M-U-I-R-D-E-N, Erwin Richter und andere, und wer für hierzulande mehr bekannt ist, wahrscheinlich ist Leonard Del Ferro. Da hören wir, glaube ich, heute nichts dazu, zu dem Thema Del Ferro. Wobei, wir wollten einfach mal darüber informieren, auf jeden Fall, dass es das gibt. Dritter Ansatz ist der mentale Ansatz, mit dieser überwiegend mentalen, gedanklichen Methode, die ihren Ursprung im Leistungssportbereich hat, soll das Sprechen angstfrei in geordneten Bahnen neu und natürlich gelernt und die alten Stotterstrukturen überlernt werden. Durch regelmäßiges Lesen und Umsetzen der autosuggestiven und wohltuenden Leitsätze soll das Unbewusste in die gewünschte Richtung eines individuellen und flüssigen Sprechens gebracht werden. Das ist ganz interessant, weil wir hatten gestern Abend in unserem Gruppenabend auch diesen Ansatz mit der Autosuggestion und haben da was dazu gehört, zu dem Thema. Dann gibt es in der vierten und letzten Gruppe weitere Ansätze, die aber wahrscheinlich nicht so im Vordergrund stehen, sind therapeutische Ansätze, die fokussieren Atemtechnik, Stimmgebrauch, Klangerzeugung oder arbeiten mit Hilfsmitteln wie Hypnose. Allerdings ist man in der Fachwelt uneins über die Wirksamkeit dieser Ansätze, obwohl in der medialen Öffentlichkeit immer wieder geheilte Klienten vorgeführt werden. Das ist auch sehr wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist eine vollständige Heilung als absolute Symptomfreiheit in allen Situationen beim Stottern, insbesondere im Erwachsenenalter, schwer oder nicht erreichbar. Also das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Also eine Wunderheilung gibt es in der Regel nicht. Da für die Betroffenen das Stottern oft eine schwere Einschränkung darstellt, existieren auch auf dem Markt viele unseriöse Ansätze. In anderen Schriften spricht man von über 200 verschiedenen Ansätzen, das zu heilen. Also es existieren viele unseriöse Ansätze, welche meist innerhalb weniger Tage eine Heilung versprechen. Meiner Meinung nach ist das nicht ratsam, auf so ein Angebot einzugehen. Also man sollte, so steht es auch in der Literatur, vor einer Therapie unabhängigen Rat von Fachleuten einholen, die keine finanziellen Interessen verfolgen. Das wäre von meiner Seite der erste Überblick, was es alles gibt auf dem Markt. Ich gebe jetzt weiter zurück an den Danny.
Ja, ich bedanke mich erstmal für die ausführlichen Erläuterung bei dem Michael. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne hier im Studio anrufen unter der Telefonnummer 0711 640 0444. Ich wiederhole, 0711 640 0444. Wenn ihr auch zum Beispiel was zu der Frage sagen könnt, ist Stottern heilbar oder eben nicht. Und jetzt gibt es was zur Auflockerung auf die Ohren von den Editors mit dem Titel Papillon. Ja, hier ist wieder der Stotterfunk auf dem Freien Radio für Stuttgart. Wir haben ja eben von Michael ein bisschen einleitende Worte gehört zu dem Thema, zu unserem heutigen Thema und auch welche verschiedenen Arten es gibt von Therapieansätzen. Es gibt ja einige sehr bekannte Leute auf dem Gebiet, zum Beispiel auch der Dr. Wolfgang Wendland, der hat auch ein letztens ein sehr, sehr gutes Buch herausgegeben, Abenteuer Stottern. Und dort werden auch verschiedene Veränderungsbereiche angesprochen, die eigentlich in jeder guten Therapie nicht fehlen sollten. Und dazu wird uns jetzt unser anderer Michael etwas vortragen.
Ja, also wie der Dennis schon sagte, dieses schöne Buch von Wolfgang Wendland heißt Abenteuer Stottern und beschreibt ganzheitliche Wege und integrative Konzepte für die Therapie und Selbsttherapie. Und eine Kernaussage ist von ihm, er fest, dass
Er fasst seinen ganzheitlichen Zugang unter 9 verschiedenen Punkten zusammen, die ich jetzt mal vorlesen möchte. Veränderungsbereich 1, die Körperlichkeit des Stotterns. Veränderungsbereich 2, die Angst und Vermeidung. Veränderungsbereich 3, die sprechmotorische Stottersymptomatik. Veränderungsbereich 4, die Art und Weise des individuellen Sprechens. Veränderungsbereich 5, kommunikative Fähigkeiten. Veränderungsbereich 6, die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen. Veränderungsbereich 7, die Kognitionen, Einstellungen und Überzeugungen. Veränderungsbereich 8, die Lebensentwürfe. Veränderungsbereich 9, das Verhalten und die Einstellungen von Bezugspersonen.
Okay, wenn ihr in eurer unmittelbaren Umgebung, also im Verwandtenkreis oder Bekanntenkreis, jemanden habt, der stottert und ihr sucht nach ausführlichen Informationen, wo ihr Therapiemöglichkeiten findet, das könnt ihr auch im Internet auf der Homepage der Bundesvereinigung der Stotterer Selbsthilfe unter www.bvss.de findet ihr ein Therapeutenverzeichnis, was wohl auch auf den ziemlich aktuellen Stand ist und wo auch die Therapeuten bewertet sind, oder mit anderen Worten, da sind nur Therapeuten aufgeführt, die sich auch schon bewährt haben. Da, wo die Angst ist, da geht's lang. Das Thema, das ist auch ein sehr wichtiger Leitsatz für die Stottertherapie. Ich denke, anders geht's auch, glaube ich, nicht. Also Stichwort Desensibilisierung. Jetzt will uns der Manfred was zu diesem Thema erzählen.
Ja, ich dachte, bevor ich aus meinem eigenen Leben bezüglich der Desensibilisierung erzähle, lese ich erstmal was vor aus einem sehr schönen Buch, was mir letztens in die Finger gefallen ist. Es nennt sich An einen Stotterer und kommt von der Speech Foundation of America und heißt im Original To the Stutterer. Und hier lese ich etwas vor von dem Herrn Henry Freund. Der Titel heißt Selbsthilfe nach erfolglosen Therapien. So, wie die meisten erwachsenen Stotterer in unserem Lande bist du wahrscheinlich irgendwann einmal einer bestimmten Therapieform unterzogen worden. Diese Therapie ist entweder völlig... Entschuldigung. Diese Therapie ist entweder völlig wirkungslos gewesen oder sie hat nur zu einer zeitweiligen Besserung geführt. Vielleicht hat sie sogar zu einer Heilung geführt, der nur ein Rückfall folgen konnte. Eine solche Erfahrung hat in dir vielleicht einen gewissen Pessimismus hervorgerufen bezüglich der Möglichkeit einer wirkungsvolleren Behandlung. Oder sie hat in dir vielleicht den Wunsch nach dem Wunder der perfekten Heilung, die jede Spur des Stotterns ausmerzen würde, gestärkt. Beide Haltungen sind ungerechtfertigt. Für alle, die pessimistisch bezüglich der möglichen Hilfe sind, mag es ermutigend sein zu hören, dass einige Stotterer sich selbst helfen konnten, entweder trotz oder möglicherweise wegen wiederholter, erfolgloser Behandlungen. Entschuldigung, dass ich so schnell war. Einige Autoren dieses Buches wollen dir spezifische und praktische Ratschläge für schwierige Zeiten geben. Ich möchte dir kurz beschreiben, wie ich selbst versucht habe, mir nach vielen erfolglosen Behandlungen zu helfen und von welchen Grundsätzen ich dabei ausgegangen bin. Es handelt sich dabei um meine eigene, rein persönliche Art der Selbsthilfe und sollte nicht als Vorschrift dienen, die streng zu befolgen ist. Jeder Einzelne muss seinen eigenen Weg gehen. Für alle, die überaus optimistisch sind, sind ein paar Worte der Vorsicht angebracht. Ich spreche bewusst nur von Verbesserungen und nicht von Heilungen. Ich bin der Ansicht, dass man für den erwachsenen Stotterer bestenfalls eine langfristige, vielleicht sogar lebenslange Besserung erwarten kann, die ihn zu einer weniger unglücklichen und gesellschaftlich weniger zurückgezogenen Person macht. Das ist keine perfekte Heilung. Normalerweise bleiben Spuren von der Störung zurück und es treten Rückfälle ein. Das gilt in gleicher Weise für die, die von anderen behandelt worden sind und für die, die sich selbst behandelt haben. Mir scheint, dass jene, früheren Stotterer, bei denen wirklich keine Spur vom Stottern zurückgeblieben ist, nicht infolge von Planung und bewussten Anstrengungen aufgehört haben zu stottern, sondern tatsächlich aus der Störung herausgewachsen sind, ohne zu wissen, wie und warum. Ihre Heilung ist, wie wir sagen, eine spontane Besserung und nicht das Ergebnis einer Therapie. Ich bin wirklich ein starker Stotterer gewesen und ich bin während meiner ganzen Schulzeit als Medizinstudent und auch noch nach der Graduierung ohne Erfolg von führenden europäischen Autoritäten behandelt worden, ohne das Wissen, das ich infolge all dieser wirkungslosen Therapieversuche erworben habe, wäre es mir jedoch wahrscheinlich nie gelungen, mir selbst zu helfen, das Schlimmste von meinem Stottern zu bewältigen. Als 8-jähriges Kind habe ich eine kurzzeitige und fast wunderbare Besserung erfahren, indem ich eine glatte, melodische Sprechweise mit langgezogenen Silben verwendete. Sätze wurden wie Einheiten ausgesprochen. Es war eine dem Singen ähnliche Sprechweise. Ich hatte festgestellt, dass ich diese Methode ganz einfach und voller Vertrauen in Gegenwart von Fremden anwenden konnte, wenn mein Therapeut bei mir war. Aber er hat mich nur selten begleitet und er hat nie systematisch versucht, den Bereich von Situationen, die ich meistern konnte, zu vergrößern. Ich bin als geheilt nach Hause gekommen, um schnell rückfällig zu werden. Die zwei nächsten Autoritäten haben ihre Therapie streng innerhalb der Wände ihres Büros angewandt. Der erste ist nach vielen Tricks und viel logischer Überredungskunst schließlich auf rhythmisches Sprechen gekommen. Wieder verspürte ich eine fast wunderbare Erleichterung. Doch ist kein Versuch gemacht worden, mir zu helfen, dies in Gegenwart von anderen anzuwenden. Der letzte Therapeut lehnte meine Bitte, mich in wirkliche Lebenssituationen zu begleiten, rundweg ab. Ich sollte den Mut haben, das allein zu tun. Meine zahlreichen Versuche, Personen allein anzusprechen und meine Angst vor dem Stottern zu besiegen, endeten alle mit Misserfolg und mein Stottern wurde schlimmer. Aus bitterer Erfahrung habe ich gelernt, wie sinnlos es ist, dem Stottern etwas abzuverlangen, ohne ihm eine helfende Hand zu reichen. Was ich brauchte, war nicht eine Autorität, sondern ein Freund und Mitarbeiter, der echt an mir interessiert war und bereit war, mir zu helfen. Glücklicherweise habe ich einen Bruder, der dieser Freund sein konnte. Im Alter von 35 Jahren habe ich meine Praxis als allgemeiner Arzt aufgegeben und bin zur Weiterbildung und Spezialisierung und so weiter und so weiter. Also das so als Beispiel für dieses Buch, das kann ich echt empfehlen. Das schreiben eine ganze Latte von Leuten, die früher selber gestottert haben oder immer noch stottern und sich eingehend mit dem Thema befassen. Ihre Lebensgeschichte, ihre Sichten dazu und kann ich empfehlen an einen Stotterer.
Das war eben von Katie Melua, 9 Million Bicycles. Wir machen weiter mit dem Stotterfunk. Unser heutiges Thema Infosendung zu Stottertherapien. Ich war als 18-Jähriger einige Male in Osnabrück, also in der Nähe von Osnabrück am Berscherberg. Das ist eine Reha-Klinik für Stimm- und Sprachgestörte Menschen. Mittlerweile werden da, glaube ich, nur noch Kinder betreut, aber die Klinik platzt wohl langsam aus allen Nähten. Und ich habe vor ein paar Wochen ein Telefoninterview aufgenommen mit meiner ehemaligen Therapeutin und davon hören wir jetzt den ersten Teil.
Ich freue mich heute mit dir zu sprechen. Schön, dass es heute zu dem Interview kommt und dass du dir ein bisschen Zeit nehmen kannst. Vielleicht könntest du dich unseren Zuhörern mal kurz vorstellen.
Ja, gerne. Mein Name ist Doris Tatenberg. Ich arbeite seit 30 Jahren am Berscherberg. Am Berscherberg wird schon seit ganz, ganz langer Zeit Sprachtherapie gemacht. Ja, ich arbeite seit 30 Jahren mit stotternden Kindern, Jugendlichen. Zwischenzeitlich habe ich auch schon mit stotternden Erwachsenen gearbeitet. Der Berscherberg ist eine Einrichtung in der Nähe von Osnabrück und wie gesagt behandelt stotternde Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Zwischenzeitlich jetzt nicht mehr.
Ah ja, okay. Dann hast du eigentlich schon gleich auch die erste Frage beantwortet. Also ihr arbeitet eigentlich jetzt ausschließlich nur noch mit Kindern.
Ja.
Und ich habe dann nochmal eine Frage. Gibt es große Unterschiede in der Behandlung von kindlichem Stottern gegenüber der Arbeit mit Erwachsenen?
Würde ich eigentlich erstmal so nicht sagen, weil es geht um positive Erfahrungen mit dem Sprechen. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Stotterer immer eine positive Erfahrung mit dem Sprechen sammeln. Natürlich ist jede Therapie dem Patienten und auch dem Alter des Patienten angepasst.
Okay, ja. Das klingt logisch. Nach welchem Ansatz behandelst du deine Patienten auf dem Berscherberg?
Ja. Wir arbeiten nach dem Monterey-Programm und ich arbeite ganz gerne nach dem Monterey-Programm in Kombination mit Übungen nach Wendland. Das Monterey-Programm ist ein verhaltenstherapeutisch orientiertes Sprechtrainingsprogramm. Dabei wird in kleinen aufeinander aufbauenden Schritten zunächst das sichere Sprechen bewusst gemacht und dann trainiert. Fühlt sich der Patient mit einem gemachten Schritt sicher, wird die Anforderung erhöht. Zunächst arbeitet man da in einem geschützten Therapieraum und im Anschluss erfolgt dann eine Generalisierungsphase. Da werden dann eben alle erlebten Bereiche trainiert.
Oh ja.
Wir sind ja jetzt hier in der Lage oder in der Situation, dass auch die Eltern teilweise die Therapie begleiten und auch Erzieher mit im Therapieprozess eingebunden werden. Das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Wichtig ist auch die Übernahme von Eigenverantwortung für das sichere Sprechen auch außerhalb der Therapie. Ja. Auch das wird hier in der Therapie dann trainiert.
Ah ja. Wie individuell muss dann deiner Meinung nach eine Stottertherapie sein, um wirklich erfolgsversprechend zu sein? Und wie hilft dir dabei deine langjährige Erfahrung als Therapeutin, die richtige Herangehensweise auszuwählen?
Also sicherlich ist es ganz gut, eine langjährige Erfahrung zu haben, um ein großes Spektrum an Möglichkeiten in der Therapie einsetzen zu können. Sie muss so individuell sein, so individuell wie auch das Stottern ist, denke ich, sollte man individuell eine Therapie ansetzen, weil das eine Stottern ist auch nicht mit dem Stottern eines anderen Menschen vergleichbar. Insofern ist eine individuelle Therapie schon recht sinnvoll.
Man hört auch jetzt sehr oft bei verschiedenen Therapieansätzen gibt es das Motto, wo die Angst ist, da geht's lang. Wie kann man gerade stotternden Menschen, die nur doch oftmals sehr verunsichert sind, auch wegen ihres Sprechens, durch die Sprachtherapie dazu ermutigen, dieses bekannte Lebensmotto auch umzusetzen?
Ich denke, dass es wichtig ist, mit sehr, sehr guten Erfahrungen neue Wege mutig zu gehen. Und das ist auch ein Bestandteil meiner Therapie, dass ich meine Patienten ermutige, wirklich mit ihren guten Erfahrungen, mit ihrem Repertoire an guten Erfahrungen mutig weiterzugehen.
Okay, hier ist wieder der Stotterfunk im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2 MHz über Antenne und 102,1 MHz über Kabel. Wir haben eben gehört Lift Me Up von Moby. Davor kam der erste Teil des Interviews mit Doris Tagenberg, einer Sprechtherapeutin, keiner Logopädin, sondern einer Sprechtherapeutin aus Bissendorf bei Osnabrück. Und jetzt machen wir noch am besten gleich weiter mit dem zweiten Teil des Interviews.
Nach großen Fortschritten zu Therapiebeginn kommt es nicht selten zu einem Stillstand im notwendigen Veränderungsprozess. Durch den Erfolg bedingten gestiegenen Anspruch stellt sich eine gewisse Unzufriedenheit mit der eigenen Situation ein, weil es noch nicht gelingt, die neu erlernten Sprechmuster in jeder Alltagssituation erfolgreich zu integrieren. Was rätst du stotternden Menschen, die sich in diesem Stadium befinden?
denke auch, das ist individuell sehr unterschiedlich. Eventuell ein Beratungsgespräch bei dem Therapeuten, um zu schauen, wo greift das sichere Sprechen noch nicht und was benötigt der Patient, um mehr sprachliche Stabilität zu bekommen. Eventuell erneute Logopädiestunden oder eventuell eine Psychotherapie, eine Übungsgruppe. Da ist die Selbsthilfegruppe, die Stotterer-Selbsthilfegruppe sicherlich eine gute Möglichkeit, um an dem Sprechen weiter auch zu arbeiten.
Ja. Ja. Manche Stotterer leiden neben oder durch das Stottern auch an einer sozialen Störung und haben deshalb Schwierigkeiten, Netzwerke und Beziehungen aufzubauen. Kann hier eine Stottertherapie deiner Meinung nach allein helfen, ganzheitliche Veränderungsprozesse einzuleiten? Oder suchst du dir als Therapeutin auch Unterstützung aus anderen Bereichen?
Da bin ich hier in der Reha-Klinik Werscherberg in der glücklichen Situation, mit einem interdisziplinären Team zusammenzuarbeiten. Ansonsten würde ich den Patienten schon auch raten, eben wie gesagt, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen oder zusätzlich Psychotherapie zu machen oder auch, um einfach Kontakte herzustellen, eine Freizeitgruppe sich zu suchen.
Ah ja, okay. Zum Thema Freizeitgruppen, es gibt jetzt ja auch im gesamten Bundesgebiet einige Selbsthilfegruppen. Was hältst du persönlich von diesen Selbsthilfegruppen und empfiehlst du deinen Patienten generell den Besuch solcher Gruppen zur Begleitung der Therapie oder siehst du da auch Gefahren für den Therapieerfolg?
Also eine Gefahr sehe ich da sicherlich nicht. Oftmals empfehle ich auch die Stotterer Selbsthilfegruppe, um am Ball zu bleiben, um sich weiter mit Fachleuten auszutauschen. Ich denke, in der Stotterer Selbsthilfegruppe gibt es immer Fachleute zum Thema Stottern. Und einfach um Kontakte zu knüpfen, denke ich, ist die Stotterer Selbsthilfegruppe sicherlich ganz, ganz sinnvoll.
Ich bin ja hier in Stuttgart auch in einer Selbsthilfegruppe und nehme auch da aktiv an der Programmplanung teil, unter anderem. Und für mich stellt sich die Frage, gibt es da eigentlich auch Selbsthilfegruppen für Kinder oder ist da noch ein bisschen Nachholbedarf?
Also so viel ich weiß, bietet die Stotterer Selbsthilfegruppe immer sehr schöne Workshops für Kinder an. Ob es eine direkte Stotterer Selbsthilfegruppe nur für Kinder gibt, das weiß ich gar nicht.
Ja.
Sicherlich ist das sinnvoll, beziehungsweise es wäre sicherlich auch sinnvoll für Jugendliche eine Stotterer Selbsthilfegruppe zu installieren, ja.
Aha.
Sinnvoll.
Ja, ne, ich denke auch, das ist auch wichtig, in den Selbsthilfegruppen, dass immer wieder auch junge Leute dazu motiviert werden, dort mal hinzugehen und sich das Ganze mal anzuschauen, weil dann durch neues Blut, sage ich mal, das hilft auch allen weiter und dann kommen auch wieder neue Impulse in die Gruppe von außen.
Ne?
Genau.
Also ich habe jetzt zum Beispiel einen 15-jährigen Stotterer, der jetzt demnächst hier entlassen wird und dem habe ich schon die Stotterer Selbsthilfe empfohlen. Ich denke, der wird sich dort auch melden.
Mhm.
Ich glaube, dass der eine gute Möglichkeit hat, dort mit Fachleuten über sein Thema, über das Thema Stottern weiter zu sprechen und auch am Ball zu bleiben, sprechtechnisch auch am Ball zu bleiben.
Ja. Ich habe, kommen wir nochmal zum Thema kindliches Stottern. Ich habe jetzt einen Arbeitskollegen, der hat mir jetzt gesagt, dass sein Sohn jetzt anfängt zu stottern. Mit knapp 3 Jahren hat er da, oder 3 bis 4, ist er, glaube ich, schon alt. Und er weiß jetzt nicht genau, wie er sich da verhalten soll und hat mich eben auch um Rat gefragt. Was rätst du Eltern? Wie sollen sich deiner Meinung nach Eltern verhalten, wenn sie erstmalig eine Kommunikationsstörung bei ihren Kindern wahrnehmen?
Ich denke, da muss man je nach Alter sicherlich auch unterscheiden. Also wenn das Kind schon eine Wahrnehmung für das Stottern hat, beziehungsweise wenn schon ein Leidensdruck vorhanden ist beim Kind oder wenn das Kind das Sprechen vermeidet, dann sollte man sicherlich einen Therapeuten aufsuchen. Ansonsten bei sehr kleinen Kindern, wenn es sich ganz eindeutig um das Thema Entwicklungsstottern handelt, die Kinder keine Wahrnehmung, keinen Leidensdruck haben, dann sollten Eltern zunächst mal in Gegenwart des Kindes nicht mit anderen Personen bewertend über das Stottern sprechen. Mhm. Ganz wichtig. Auch sollten sie nicht das Kind auf seine Sprechschwierigkeiten aufmerksam machen. Dies kann dann das Gefühl von Unsicherheit verstärken und somit auch die Symptomatik verstärken.
Ja.
Ich denke, wichtig ist, dass sie viel Wert auf den Inhalt des Gesprochenen legen und nicht so sehr auf das, wie das Kind spricht.
Ja.
Wichtig ist auch, dem Kind eine ruhige Sprechatmosphäre zu schaffen. Auch sollten Eltern selbst darauf achten, dass sie eher langsam und auch ruhig sprechen.
Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, da habe ich meine Kollegen auch schon zum Teil die richtigen Hinweise gegeben. Jedenfalls durch das, was du gerade sagtest, fühle ich mich da ein bisschen bestätigt. Es gibt ja auch viele, man sagt unseriöse Sprachtherapien, die Heilung oder eine sehr, sehr starke Verbesserung innerhalb kürzester Zeit versprechen und mit dem Leidensdruck mancher Menschen halt versuchen, schnelles Geld zu machen. Wie siehst du das? Ist Stottern deiner Ansicht nach wirklich heilbar?
Ich würde sagen, das Stottern ist veränderbar. Ob es heilbar ist, das weiß ich nicht. Aber es ist sehr stark veränderbar.
Mhm.
Ich denke, das Leid, das oftmals mit dem Stottern verbunden ist, das denke ich schon, dass das heilbar ist.
Mhm. Ja.
In einer guten Therapie.
Ja.
Mhm.
Ja, ich finde, das ist eigentlich auch ein guter Schlusssatz für unser Interview. Ich danke dir nochmal von ganzem Herzen auch für deine Zeit und du hast ja noch gar nicht so viel über den Werscherberg erzählt. Ihr seid jetzt auch eine Klinik geworden und das alles hat sich ein bisschen vergrößert.
Ja.
Was passiert denn da gerade bei euch in der Nähe von Osnabrück?
Bissendorf, ja. Wir sind eine Klinik für Kinder mit Sprach-, Stimm- und Hörstörungen, also für Kinder und Jugendliche. Wir haben bis vor 4 Jahren auch noch erwachsene Stotterer behandelt, aber das haben wir eingestellt, weil wir, wie gesagt, sehr viele Kinder hier aufgenommen haben und so für Erwachsene oftmals so die Ruhe, die so eine Therapie mit sich bringen soll, dann doch nicht so vorhanden war.
Ja.
Ja, wie gesagt, wir behandeln Kinder und Jugendliche mit allen Sprach-, Stimm- und Hörstörungen. Die Kinder sind in der Regel für 4 Wochen hier bei uns. Wir haben 2 Bereiche. Wir haben einmal den Bereich für Kinder, die mit einer Begleitperson kommen. Das sind in der Regel die Mütter. Manchmal sind es aber auch die Väter, die in der Zeit mitkommen und die Kinder hier in der Therapiezeit begleiten. Und das sind oftmals Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Und wir haben einen Bereich für Kinder und Jugendliche, die ohne Begleitperson zu uns kommen. Das sind dann Kinder so ab dem 8., 9. Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr. Die werden dann von Erzieherinnen und Erziehern betreut. Mhm. Und in diesem Bereich arbeite ich vorwiegend.
Oh ja.
Kinder bleiben für 4 Wochen bei uns, ja, und erleben dann gemeinsam eine Therapiezeit hier. Wir haben gemeinsame An- und Abreisetermine. Das ist uns auch ganz wichtig, dass die Gruppe sich hier vor Ort dann bildet und nicht die Patienten in eine bestehende Therapiegruppe kommen.
Ah ja. Mhm. Und gibt es eine Website, wo sich Eltern von betroffenen Kindern ein bisschen näher informieren können, beispielsweise?
Das kann man sicherlich unter Reha-Klinik Werscherberg im Internet finden.
Okay, da ich denke, wir haben auch vielleicht jetzt einige interessierte Eltern, die zuhören.
Ja.
Und da bin ich mal gespannt, was dann daraus wird. Also ich danke dir nochmal ganz herzlich für das Interview und hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Ja, es hat mir sehr Spaß gemacht und ich habe es sehr gern gemacht.
Okay, dann sage ich Tschüss nach Werscherberg.
Ja, tschüss.
immer noch der Stotterfunk. Ihr seid zu Gast hier im Studio. Ist die beiden Michael, der Marc und der Manfred. Und ihr könnt euch immer noch zur Frage äußern, ist der Stottern heilbar oder nicht? Oder ist vielleicht doch nur das Leiden am Stottern heilbar? Eine große Frage. Ihr könnt uns hier im Studio telefonisch erreichen unter 0711 640 0444, auch wenn ihr nicht Anja heißt. Das war eben noch als Ergänzung der Titel Nebelschwadenbilder von der Kapelle Freundeskreis. Und jetzt übergebe ich an Marc, der was zum Nichtvermeidungsansatz uns beibringen will. Im Englischen auch wird da auch gerne gesprochen von Non-Avoidance. Okay.
Genau, Non-Avoidance Therapy heißt auf Deutsch Nichtvermeidungsansatz. Warum die Deutschen immer englische Begriffe und Wörter in ihre Sprache einbringen möchte, das weiß ich auch nicht ganz genau. Aber die Nichtvermeidungsansatz ist eine Therapie, die ich zum ersten Mal mit 21 Jahre alt kennengelernt habe. Ich stottere, seit ich 5 bin und habe in meiner Kindheit nur so verschiedene Fluency Shaping Therapien gemacht. In den 70ern wusste man sehr wenig über Stottern und das war für mich mit 21 eine Befreiung, dass jemand, also ein Therapeut, mich zum ersten Mal gesagt hat oder ermutigt hat, dass ich eigentlich stottern kann und erstmal mit meine, es ging erst um, wie ich mit meine Gefühle umgehen soll und mit Stottern umgehen soll. Und zum ersten Mal wurde es mir erklärt und gesagt und ich habe es auch geglaubt, dass Stottern in meinem Alter, also von 21 damals, also wahrscheinlich nicht heilbar wäre. Und da habe ich dann diesen Therapie angefangen und es hat mich auch sehr viel Spaß gemacht, obwohl es am Anfang sehr anstrengend war, weil ich nie mich getraut habe, wirklich frei zu stottern. Und aber die Befreiung war, kam dann sehr, sehr schnell, obwohl es sehr, sehr anstrengend war. Erstmal, Michael möchte irgendwas fragen.
Ja, ich habe eine Frage. Also, dieser Nichtvermeidungsansatz sagt, dass man jetzt keine Sprechtechnik lernt, um das Stottern zu vermeiden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Okay.
Und was ist das Ziel dieses Nichtvermeidungsansatzes? Wann sagt diese Therapie, das Ziel ist erreicht? Worin liegt die Heilung?
Also für mich war es, dass ich dann einfach freier sprechen könnte. Und zwar, man merkt, also da ist kein Ziel, da ist keine Sprachtechnik ermutigt oder benutzt, aber weil man einfach mehr selbstbewusst wird. Man hat keine Angst vom Sprechen oder vom Stottern und von daher kann man auch weniger stottern, weil man einfach nicht so viel auf sein Stottern achtet zum Beispiel oder man hat keine Angst von seinem Stottern und deswegen stottert man auch weniger. Aber das ist eigentlich auch nicht wahr. Also dass die Nichtvermeidungsansatz nicht mit Fluency Shaping Sprachtechniken zum Beispiel nicht verbinden kann. Es kann sich gut verbinden. Ich habe es auch gemacht, weil ich habe ja früher Fluency Shaping Therapie gemacht und man lernt dann mit wie kann man das erklären? Man lernt mit, wenn man so eine, man lernt gut umzugehen, wenn man sein Ziel nicht erreicht hat. So bei, wenn man stottert zum Beispiel, wenn du eine Fluency-Shaping-Therapie gemacht hast, du lernst nicht, wie du mit deinem Stottern umgehen sollst, falls deine Fluency-Shaping-Therapie nicht funktioniert. Und es funktioniert auch nicht immer. Mhm. Du kannst auch einen Rückfall auch haben. Und mit einer nicht vermeidenden Meinungsansatztherapie, es baut dein Selbstbewusstsein auf und du hast dann weniger Sprachangst und deswegen hast du auch mehr Mut, um deine Fluency Shaping Therapie auch zu benutzen. Und wenn es nicht funktioniert, ist es auch für dich keine große Ursache.
Kann ich das in meinen Worten nochmal so sagen? Man lernt oder ja, man lernt als stotternder Mensch, das Stottern zu akzeptieren, dass es ein Teil von mir selbst ist und dass es zu meinem Leben dazugehört. Und dass ich dann dadurch gelassener stottern kann. Ist ja. Das so zu verstehen?
Ja, genau, so ist es. Also ich kann mich ganz deutlich erinnern, als ich dieses Nichtvermeidungsansatz-Therapie anfing, da habe ich mehr gestottert, also viel mehr gestottert, weil ich einfach die Wörter und die Sätze und die Situationen alles gemacht habe, was ich wollte. Also früher habe ich ja Sprachsituationen vermieden zum Beispiel. Ich habe meine Sätze umgebaut, was auch sehr anstrengend ist auf den Körper und auf dem Hirn. Und das habe ich dann gestoppt. Ich habe das nicht mehr gemacht und hat meine Mutter dann mir einmal einen Tag gesagt, was für eine Therapie machst du, Marc? Weil du stotterst eigentlich viel mehr jetzt als vorher. Und da habe ich ganz stolz gesagt, ja, das es ist, weil ich auch mehr sage und die Wörter sage, die ich möchte. Mhm. Und deswegen ist es auch am Anfang sehr schwer zu akzeptieren, weil man einfach deutlich mehr stottert.
Marc, wenn ich dazu was sagen darf,
ja.
Das geht für mich aber auch so ein bisschen in die Richtung meines Themas, der Desensibilisierung.
Ja, genau, das ist ein Teil von der Nichtvermeidungsansatztherapie.
Ja, weil da erkenne ich mich irgendwie wieder. Jetzt, ich habe keine bestimmte Therapie gemacht, ich war bei Logopäden. Mal einmal stationär so eine Lese-Artentherapie, aber mehr auch nicht. Ich bin mehr durch die Desensibilisierung zum flüssigen, mehr oder weniger flüssigen Sprechen gekommen, durch Referate in der Schule, durch Referate und Vorträge während des Studiums habe ich mich da durchgequält und habe so einfach meine Angst davor verloren, vor fremden Menschen zu sprechen, vor großen Menschenmengen zu sprechen, vor fremden Menschen zu sprechen. Und das war ein schwerer Weg, aber durch diese, wie gesagt, Desensibilisierung, die der Marc ja auch durch die Non-Avoidance-Therapie erfahren hat, kann man sich tatsächlich ich nenne es mal ein dickes Fell zulegen und eben dieses dicke Fell macht einen nicht mehr so angreifbar und diese Sicherheit schlägt sich dann natürlich auch wiederum im Sprechen nieder. Also es ist das Gegenteil eines Teufelskreises. Wie nennt man das? Das Gegenteil des Teufelskreises? Ein Engelskreis.
Ja.
Ein enges Quadrat.
Ja, und solche Situationen haben wir auch gemacht im Therapie. Also wir wurden dann außerhalb dem Therapieraum auf die Straße geschickt und in den Läden zu gehen, unter Beobachten, so dass wir dann auch nicht vermeiden könnten. Also wir könnten das machen, aber wir haben uns das irgendwie nicht zugetraut, weil jemand da war und könnte sehen, ob wir das gemacht haben und nicht. Und da sind wir dann auf die Straße gegangen, Leute angesprochen, Ziele und solche und auch absichtlich auch gestottert. Das haben wir auch gemacht, einfach jemanden ansprechen, auch wenn man fließend reden könnte, hat man dann absichtlich gestottert, nur zu sehen, wie reagieren die Nichtstotterer auf jemand, der stottert. Und das war sehr, sehr gut und hat mich dann, wie gesagt, also sehr viel gebracht. Aber man lernt auch bei dem Nichtvermeidungsansatz auch ein bisschen Sprachtechnik. Zum Beispiel Block Modification oder Block Modifikation. Das ist, wenn man dann in Stottern reinkommt, wenn man dann einen Block hat. Man lernt, wie man dieses Block ausweichen kann, sehr relaxed zum Beispiel. Also wenn ich dann mag, dann lerne ich dann entweder zu stoppen und dann wiederholen, mag. Und dann hört man so einen Unterschied. Oder mitten im Block, mag. Und solche Sachen. Also der Nichtvermeidungsansatz ist nicht einfach ein reines, also Non-Avoidance-Therapie oder Nichtvermeidung. Da lernt man auch ein paar Sprachtechniken mit.
Zu dem Thema auf die Straße gehen und die Leute anstottern. Von mir Werbung in eigener Sache. Am 26.10. gibt es ein sogenanntes In-Vivo-Event.
Ja, so heißt es, ja, genau.
Bei der Selbsthilfegruppe in Stuttgart, in der Tübinger Straße 15, glaube ich. Und da wird ab halb acht bis, nee, ab sieben? Nee,
wann? Halb acht.
Ab halb acht bis halb zehn, da gehen wir raus in Zweiergruppen und die Männer und jeder redet den an, den er halt gerne anreden will. Flirten für Stotterer am 26.10.
Wir werden am Ende dieser Radiosendung nochmal auf unser Programm ausdrücklich hinweisen und das dann nochmal erwähnen, denke ich.
Zum Thema kann ich noch zum Thema Flirten. Also bevor ich meinen Nichtvermeidungsansatztherapie gemacht habe, mit 16 Jahre alt, da war ich auf dem so ein Jugendtanz, so Jugend und da hatte ich damals eine Frau, also ein Mädchen kennenlernen wollen, die war sehr hübsch, aber wegen meinem Verhalten, wegen meinem Stottern, habe ich sie einfach ein Getränk gekauft und dann sie diesen Getränk gegeben und dann bin einfach weggegangen, weil ich hatte den Mut, ihr nicht anzusprechen, weil ich Angst gehabt habe, dass sie, sobald sie mein Stottern hört oder sieht, dann wird sie mich überhaupt nicht sprechen wollen oder was weiß ich, oder küssen wollen oder was weiß ich, und dann habe ich mich sofort verdrückt und bin weggegangen.
Marc, du hast das Richtige getan, das einzig Richtige, weil ich habe diese Situation, kenne ich, da war ich auch 16 oder 17 und ich habe sie eben angesprochen und es war furchtbar. Ich erinnere mich heute noch ungern daran. Ich habe Albträume davon und sei froh, dass es nicht getan.
Ja, es entwickelt sich gerade eine gute Diskussion im Studio, mit der wir natürlich auch gleich weitermachen. Aber jetzt gibt es erstmal wieder was, ein bisschen Musik, diesmal von Tokotronic und zwar mit dem Titel Mach es nicht selbst.
Anja!
Ja!
Hallo Anja!
Hallo!
Ach, wir hatten gerade einen Anruf, aber leider ist er wieder weg. Ja, da kann man wohl nichts machen.
Aber ich weiß
bevor
nicht.
Wir jetzt gleich weitermachen mit unserer schönen Diskussion mit Marc und all den anderen Leuten hier im Studio zum Thema Non-Avoidance-Therapien, Desensibilisierung und so weiter, will ich noch mal kurz was loswerden über den BUKO. Der BUKO findet jetzt am kommenden Wochenende in Regensburg statt. BUKO ist der Bundeskongress der Stotterer Selbsthilfe. Und er findet genau vom 30. September bis zum 3. Oktober in Regensburg statt. Das ist der 38. Kongress stotternder Menschen unter dem Motto Aufgepasst, jetzt reden wir. Und hierzu lädt der Landesverband der Stotterer Selbsthilfe Bayern ganz recht herzlich ein. Neben den beliebten Arbeitskreisen zu den Themen Therapien, Selbsthilfe, Schule und Beruf erwarten die Besucher noch viele weitere Highlights. Freut euch auf die Eröffnungsfeier, auf spannende Diskussionsrunden, genau wie hier, auf den Galaabend mit Musik und Tanz, Regensburg die Stadt mit Herz und einer über 2000-jährigen Geschichte ermöglicht zudem ein abwechslungsreiches und mit Sicherheit ansprechendes Rahmenprogramm. Ob Stadtführung, Führung im Schloss zu Turn und Taxis oder Schifffahrt zur Walhalla mit Besichtigung. Regensburg ist an diesen Tagen der Mittelpunkt für alle stotternden Menschen. Die Anmeldefrist ist nach meiner Einschätzung nach wohl schon abgelaufen, aber für alle Interessierten findet sich aller Voraussicht nach noch auch im nächsten Jahr wieder ein BUKO statt. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich da auch mehrfach den Namen Hamburg in diesem Zusammenhang gehört, aber kommt auch vielleicht einfach jetzt am Wochenende nach Regensburg ein Plätzchen, wenn auch vielleicht unter einer Brücke, findet sich vielleicht noch zum Nächtigen. Jetzt geht's weiter mit unserer Diskussion. Marc, du bist on air.
Ja, mir wurde gerade gefragt von Michael, dass ich ein bisschen erzähle über die Art der Therapie, also die vier Modulen, die da dazugehören. Und zwar sind die vier Modulen die Annahme und die Identifikation. Zum Beispiel, das ist, wenn man erstmal sich vorstellt, also in der Gruppe zum Beispiel, haben wir uns alle vorgestellt und erzählt, warum wir da sind. Und von daher sollte dann Stottern akzeptiert werden. Man hat darüber geredet, warum wollt ihr euer Stottern akzeptieren und nicht Fluency Shaping zum Beispiel machen. Zum Beispiel. Und man hat dann auch darüber gesprochen, wie wir stottern, was machen wir, zum Beispiel, wie ist unser Leben gestaltet, zwecks unserem Stottern, nehme ich an das nicht teil, spreche ich mit diesen Personen so, wegen meinem Stottern zum Beispiel. Es wird dann alles durchdiskutiert, so dass man seinen Stottern sehr gut kennenlernt zum Beispiel und dann und so, dass man sein Stottern auch akzeptieren kann.
Ich habe da eine Frage dazu, du hast gesagt, ihr habt euch dann vorgestellt, wie groß war denn die Gruppe, in der du da warst und war das so eine Art Blogveranstaltung oder war das eine wöchentliche Therapie?
Okay, das war Nicht-Vermeidungsansatz-Therapie hat nur in Gruppen stattgefunden. Es hat nie einzeln stattgefunden. Also es kann auch einzeln stattfinden, aber ich habe das bei einem Institut gemacht, die City Literary Institute in London heißt das. Das ist so eine Organisation für Sprachbehinderte und Gehörlosen. Und die hatten da einen Bereich nur für Stottern. Es war sehr, sehr gut. Und das war so eine Gruppentherapie. Also nur in der Gruppe. Und es hat am Anfang hatten wir einen Block von 2 Wochen tagsüber und dann einen Block dann hatten wir eine Pause, so ein paar Monate und dann sind wir dann wieder für eine Woche dann hingegangen. Und danach konnte man dann so eine wöchentliche, also einen Abend pro Woche dann für ein Semester machen auch dazu.
Okay. Das heißt, es war so eine Art Internat, also ihr habt dort auch gewohnt dann?
Nee, wir sind dann zu Hause, jeden Tag zu Hause. Das war also, und die Leute, die aus London nicht, die Leute, die in London nicht gewohnt haben, denke ich mal, die haben dann in London irgendwo Unterkunft gehabt. Aber die meisten waren aus London, also die sind dann täglich angereist.
Und wie groß waren die Gruppen und wie war die Altersstruktur in diesen Gruppen?
Also es waren alle Erwachsene, keine Jugendliche, also wir waren alle Erwachsene so zwischen 18 und 30, würde ich sagen. Und wir waren so, damals, wenn ich mich richtig erinnern kann, waren wir 6 bis 8 Leute, glaube ich. Ja.
Gut.
Ich glaube, und da waren auch 2 Therapeuten dabei, also nicht nur ein Therapeut, sondern 2.
Okay. Was kurz dazu? Ja. Ich habe ja auch mal eine stationäre Therapie gemacht und was mich da extremst gestört hat, war, dass die Altersstruktur wirklich bei, es ging bei 11 los, glaube ich, und hörte bei irgendwo Mitte 30 auf und ich war da irgendwo dazwischen 19 oder 20 und ich fand das als sehr, sehr störend. Also ich hätte mir gewünscht, dass da mehr von meinem Alter gewesen wären. Mich hat der Ältere dann irgendwann gestört und der Jüngere, dieser 11-Jährige, hat mich total entnervt und das hat sich wirklich auch, fand ich, negativ auf die ganze Therapie dann niedergeschlagen wegen dieser schlechten Alterszusammensetzung?
Ja, weil das ist ja natürlich sehr wichtig, dass die Leute, die in einer Gruppe sind, die gemeinsame Probleme haben und dann sich auch gut austauschen können. Dann ist auch schwer, es ist auch schwer, dass ein 20-Jähriger mit einem 14-Jähriger sich austauschen kann. Das ist sehr schwer. Also ja. Und von daher ist es auch wichtig, dass die Gruppen, also nicht gleich alt, aber ziemlich, also eine ähnliche Alter haben, denke ich mal.
Ja.
Die zweite Module beim Nichtvermeidungsansatz ist die Desensibilisierung. Habe ich wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, aber. Und da kommt auch Pseudostottern dazu, aber auch andere so kleine Ziele. Man hat sich jeden Tag so ein ganz kleines Ziel gesetzt, zum Beispiel. Ich werde für eine halbe Stunde nicht vermeiden. Oder ich werde an diesem Tag versuchen, mit diesen Personen zu sprechen. Also ganz, ganz kleine Ziele, die man dann über die 2-3 Wochen dann aufbaut, bis man dann also immer mehr und mehr Mut bekommt. Und das ist die zweite Teil.
Marc?
Ja.
Meinst du mit Pseudostottern absichtliches
künstliches Stottern? Ja, genau, das ist es, ja.
Okay,
genau,
das ist. Ich habe dazu kurz ein, wir hatten letztens bei uns in der Selbsthilfegruppe, hatten wir einen Elternabend und da waren mehrere Mamas und Papas da von stotternden Kindern und auch eine türkische Mutti, ihr Sohn, stottert und der Therapeut hat eben empfohlen, dass sie auch mit ihrem Kind stottern soll, damit das Kind irgendwie sieht, es ist nicht so, es ist nicht allein, es ist nicht so schlimm, andere machen das auch. Und sie hat noch eine Tochter und der Vater hat gesagt, nein, Frau, das machst du nicht. Ich habe schon ein Kind, das stottert. Ich will nicht, dass das andere auch noch anfängt. So. Das ist so kurz so
dem Stottern. Also da habe ich wirklich keine Meinung dazu, weil ich habe die Erfahrung nie gemacht. Ich würde zum Beispiel, also ich kann nur sagen, dass zum Beispiel, wenn stotternden Eltern Kinder haben, zum Beispiel, und die stottern, das ist nicht schön, dass das Kind stottert, aber die beste Vorbild für ein stotterndes Kind ist eine stotternde Mutter oder Vater, weil da, von daher, weil sie die sensibilisiert werden.
Ja, aber auch nur, wenn die Eltern dann auch selbstbewusst mit ihrem Stottern umgehen.
Ja, genau.
Und sich
ja,
das in der Öffentlichkeit verstecken.
Ja, natürlich. Genau. Ja, wenn die dann eine ganz andere Einstellung haben, dann bringt es auch sehr wenig oder gar nichts. Also es muss ja, die Eltern müssen auch die richtige Einstellung haben, wenn sie dann ihr Kind, wenn das Kind richtige Einstellung bekommen soll.
Also ich kann das Beispiel eben gerade von Manfred eigentlich nicht ganz nachvollziehen, dass dann eine Logopädin empfohlen hat, dass die Eltern, die nicht stottern von Natur aus, dem Kind irgendwas vorstottern, um es gleich zu desensibilisieren und zu zeigen, Mensch, siehste, es ist doch gar nicht schlimm. Wenn das Kind sich von seines Stotterns bewusst ist, würde sich da eher verarscht vorkommen, denke ich mal, und sagen, jetzt machen mich auch schon die Eltern nach. Das reicht doch, wenn es die anderen Kinder machen in der Schule. Und selbst wenn sich seines Stotterns noch nicht bewusst ist, dann sollte man lieber versuchen, dann zu Hause für eine entspannte, ausgeglichene und harmonische Atmosphäre zu sorgen, dass das Kind wirklich auch das Gefühl hat, es hat genügend Zeit zum Sprechen und so weiter.
Das ist die beste Reaktion, dass einfach du achtest darauf, dass du als Mama oder Papa einfach reagierst, wie du mit einem Nichtstotterer reagierst. Einfach, das ist einfach normal. Also, dass du nichts
Besonderes machen muss. Einfach ganz, also Blickkontakt halten und nicht einreden, einfach das Kind einfach reden lassen. Ja.
Hier ist nach wie vor der Stotterfunk beim Freien Radio für Stuttgart, was unter anderem auch im Internet zu empfangen ist, und wir machen gleich weiter mit dem Michael P. und er wird uns dann was erzählen zum Thema gibt es auch Möglichkeiten, Therapieansätze, Non-Avoidance und Fluency Shaping zu verbinden, weil in Deutschland ist es eigentlich aktuell so, dass sich eigentlich beide Lager ein bisschen gegenüberstehen und sich nicht aufeinander zu bewegen, aber vielleicht gelingt es ja auch, beide Ansätze miteinander zu kombinieren. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik von FM Belfast mit dem Titel Par Avion.
Ja, guten Abend hier beim Stotterfunk. Wir sind immer noch dabei im Freien Radio für Stuttgart. Ich berichte über den Nichtvermeidungsansatz und die vier Modulen, die dazugehören. Wir haben vorher über die Annahme und Identifikation gesprochen und die Sensibilisierung. Und jetzt sind da noch zwei, die Modifikation der Symptomatik zum Beispiel. Da wird dann so eine kleine Sprachtechnik angewendet zum Beispiel. Und auch da wird auch versucht, die körperliche Bewegung auch wegzubekommen. Und zwar ganz locker. Da gibt es auch die Situations- und Kommunikationstraining-Modul. Und das ist einfach die Sachen zu machen, die man eigentlich machen möchte und die nicht zu vermeiden. Zum Beispiel nicht ein Telefon zu vermeiden. Also wenn das Telefon klingelt, rangehen zum Beispiel oder wenn man ein Vorstellungsgespräch hat, nicht hingehen, zum Beispiel geh hin und mach es.
Wenn ich kurz dazu was sagen darf, es für mich ändert hier irgendwie jede Therapieform immer in der Desensibilisierung. Also das muss wirklich ein ganz zentraler Bestandteil jeder Therapie sein, die Desensibilisierung oder auf Deutsch einfach der normale Umgang mit dem eigenen Stottern und trotz Stottern Selbstvertrauen aufzubauen. Also das höre ich irgendwie bei jeder Art.
Also Angstbewältigung.
Genau, ne? Angst abbauen, Angstbewältigung.
Ja. Jetzt scheißegal, dass ich stotter, gehe da halt trotzdem durch. Ne?
Genau, meine Mutti hat früher immer gesagt, Junge, du musst ein Leck-mich-am-Arsch-Gefühl entwickeln.
Genau, und bevor wir jetzt noch ganz, ganz ausschweifend werden mit unserer Wortwahl, erzählt uns Michael Perricone was zum Thema Kombination von beiden Stotter-Therapie-Einsätzen.
Also ich zitiere nochmal aus dem Buch von dem Wolfgang Quentland, Abenteuer Stottern. Und wie gesagt, dieses Buch zeigt ganzheitliche Wege und integrative Konzepte auf für Therapie und Selbsttherapie. Und wie der Marc auch schon vorhin sagte, die Kombination von beiden Therapieformen, von der Nichtvermeidungstherapie und der Fluency Shaping Therapie, das muss sich nicht gegenseitig ausschließen. Fluency Shaping nochmal bezieht sich nur auf das Symptom. Wie vielleicht auch im Gesangsunterricht, soweit ich das verstanden habe, wird versucht, eine neue Sprechtechnik zu erlernen, eine neue Atemtechnik. Und was vielleicht weniger im Fokus steht, ist der psychologische Aspekt. Wie der Manfred auch vorhin sagte, die Desensibilisierungstechnik hat halt auch ganz arg den psychologischen Aspekt des Selbstvertrauensgewinnens im Fokus.
Ja.
Und darin unterscheiden sich auch diese beiden Techniken groß. Ne? Gut, und der Wendland schlägt eben auch vor, die Kombination von diesen beiden Techniken anzuwenden. Er schreibt da, Modifikations- und Fluency-Shaping-Ansätze sind die in Deutschland zurzeit am weitesten verbreiteten Therapieverfahren in der Behandlung erwachsener Stotternder. Sie gelten als verschiedenartig und an ihrem Einsatz als nicht kombinierbar. Diese tradierte Sichtweise soll hier diskutiert werden, um anschließend ein konzeptionelles Umdenken anzuregen. Im Sinne einer ganzheitlichen und personenbezogenen Behandlung und der Verbesserung der Therapieeffekte von Stottertherapien wird die Kombination beider Veränderungsansätze empfohlen. Gut.
Was heißt das jetzt?
Also, hier sind nochmal, dass eben beide Ansätze, einmal das Arbeiten an der Sprechtechnik, an dem bewussten Atmen, das sich zu Bewusstsein zu bringen, wie stotter ich, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, wenn ich richtig spreche. Aber vielleicht auch nochmal eine Technik anzuwenden, die nicht dem natürlichen Sprechen entspricht. Es gibt ja zum Beispiel diese Rhythmussprechtechnik, wo der Klient in einem regelmäßigen Rhythmus spricht. Auch das führt zu stotterfreiem Sprechen, aber ist natürlich sehr unnatürlich. Gut, und diese Desensibilisierungstechnik arbeitet mehr daran, ich bin Stotterer, aber ich verweigere mir nicht die Teilnahme am Leben.
Wobei ich als Stotterer das halt ruhig sagen darf, es ist einfach anstrengend, jemanden zuzuhören, der stottert. Es ist einfach so.
Ja,
also müssen wir uns die Karten legen.
Ja, das habe ich auch, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
Also wenn ihr stark stottert, macht nicht nur Therapie aus eurem eigenen Willen, sondern auch vielleicht aus dem Blick eurer Zuhörer.
Also ich muss Manfred da nicht zustimmen. Es kann anstrengend sein, aber man muss nicht anstrengend sein. Ich kenne auch viele Leute, die merken überhaupt nicht, dass ich stottere, obwohl ich stottere sehr deutlich öfters. Aber weil ich ein anderes, wie gesagt, ich strahle irgendwas anders aus, weil ich selbstbewusst bin. Und dann wird nicht auf deinen Sprachfehler fokussiert, sondern an dich, wie du bist. Und das so kann das Stottern nicht anstrengend anhören. Also
da, ich finde das absolut richtig, wenn jemand Selbstvertrauen ausstrahlt, und Marc strahlt einfach sehr viel Selbstvertrauen aus, kommt auch das Stottern anders rüber.
Ja.
Und wenn ich sage, es ist einfach anstrengend, jemanden zuzuhören, der stottert, dann sage ich das ohne jede Bewertung, weil es ist auch anstrengend, einen Halbmarathon zu laufen,
ja.
Und ich laufe ihn trotzdem. Ja?
Ja.
Also das war jetzt ohne Bewertung. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, ich empfinde es als Stotterer, selbst als Stotterer empfinde ich es als durchaus anstrengend, jemandem zuzuhören, der stottert. Punkt.
Also ich finde, mit dem Einheimischen anstrengend ist vielleicht nicht das richtige Wort, wobei das natürlich auch vom Grad der Behinderung abhängt.
Ja.
Aber wenn man sich drauf einstellt, also es gibt ja, wenn man es zum ersten Mal hört, ist es auf jeden Fall anstrengend, weil man es nicht gewöhnt ist und weil man die Symptomatik nicht kennt. Aber ich denke, wenn man sich auf den Menschen eingestellt hat, also wenn der, wie der Marc schon sagte, der Mensch im Vordergrund steht und man sich auf den Menschen eingestellt hat und ein bisschen Ruhe mitbringt und ein bisschen Geduld mitbringt, dann ist es auch, denke ich, zumutbar, dass man einem stotternden Menschen zuhört.
Ja, das stimmt. Was mir dazu noch einfällt, vielen fällt es ja immer schwer, ihre erlernte Sprechtechnik oder irgendeine Art und Weise zu sprechen anzuwenden, womit sie besser zurechtkommen und weniger stottern, weil sie meinen, damit falle ich ja vielleicht noch mehr auf in der Öffentlichkeit. Aber leider fehlt dann auch ein bisschen oft die Objektivität. Sie haben sich an ihr Sprechen gewöhnt und oftmals ist es eigentlich für den Zuhörer dann doch angenehmer, wenn der Betroffene mit der Sprechtechnik oder mit der neu erlernten Sprechform spricht, als wenn er in seinem alten Zustand beharrt. Aber ich denke, diese Eigenansicht oder diese Selbstbewertung fehlt eben manchmal, weil man sich eben so kennengelernt hat. Und es ist halt immer auch sehr schwer für Betroffene etwas Neues anzunehmen. Wir kommen jetzt leider von langsam, aber mit großen Schritten auf das Ende unserer heutigen Sendung zu. Nach einer weiteren Musik gibt es noch zwei Filmtipps von Michael. Und ja, wir sind gleich wieder da.
So, zum Abschluss wollen wir noch mal informieren. Wir wollten ja heute grundsätzlich informieren rund um das Thema Stottern. Wir hier sind ja von der Stotterer Selbsthilfegruppe aus Stuttgart. Wir treffen uns hier jeden fünften Donnerstag im Monat von 19 bis 21 Uhr im Radio und treffen uns aber zudem noch jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat in der Selbsthilfegruppe in Stuttgart, in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, kurz KISS in Stuttgart. Das ist in der Tübinger Straße 15 in Stuttgart Mitte, der nächste Eingang hinter der Schienshalle in der Tübinger Straße. Ganz aktuell haben wir noch ein paar Programm- oder Veranstaltungshinweise. Am 22. Oktober diesen Jahres ist der Welttag des Stotterns. Steht dieses Jahr unter dem Motto Geschichten austauschen, Wahrnehmung ändern. Und wir haben das zum Anlass genommen, euch und sie zu einer Kinovorführung einzuladen. Und zwar ist es der Film Wen wundert's? The King's Speech im englischen Original mit Untertiteln. Und wir haben da eine Nachmittagsvorstellung für uns reserviert. Wie gesagt, am 22.10.2011 um 15 Uhr kann man diesen Film gratis anschauen. Also eintrittsfrei. Einzige Bedingung ist, man muss Eintrittskarten reservieren über unsere E-Mail-Adresse. Diese lautet info@stottern-stuttgart.de. Dort kann man, wenn man da E-Mail hinschreibt, Eintrittskarten für diesen Film kriegen und den mit uns gemeinsam anschauen. Es sind, glaube ich, rund 150 Plätze. Also es ist mittlere Eile geboten. Wo Ort ist das Kino Cinema in der Königstraße 22 mitten in Stuttgart drin? Also wie gesagt, wer Eintrittskarten möchte, The King's Speech im englischen Original, wendet sich an die Infoadresse info@stottern-stuttgart.de. Dann gibt es einen neuen Kinofilm, einen neuen Film zum Thema Stottern, der heißt Wenn das Wort im Mund zerbricht, Premiere am 5.10. in Wuppertal. Es ist ein Film, der wurde von dem Medienprojekt Wuppertal produziert und wird als authentisch und zielgruppennahes Aufklärungsmittel vertrieben. Wir haben bisher leider noch nicht gesehen, aber es klingt sehr interessant. Vielleicht gibt es ja neue Informationen, wenn ihr zurückkommt aus Regensburg vom Buko. Dann, wie gesagt, die allgemeinen Informationen noch zu uns hier im Radio. Ich habe schon gesagt, wir treffen uns jeden fünften Donnerstag im Monat hier. Die nächste Sendung wird sein am 29.12. diesen Jahres. Das ist ein traditioneller Jahresrückblick.
Und auch wieder von 19 bis 21 Uhr.
Genau, ein traditioneller Jahresrückblick über die Radiosendungen diesen Jahres und über unser Programm, das wir so gehabt haben oder was wir so übers Jahr erlebt haben. Wenn ihr Fragen habt zur Radiosendung oder zu unserem Programm, dann wendet ihr euch entweder per Schreiben an die Redaktion Stotterfunk. Der Ansprechpartner ist in dem Fall Michael Reichert, das bin ich. Die Adresse ist die des Freien Radios für Stuttgart in der Riekestraße 24 70190 Stuttgart oder per Internet-E-Mail info@stotterfunk.de oder die Informationen bekommt ihr auch auf der Homepage www.stotterfunk.de. www.stotterpunkt.de. Hier können auch die letzten Sendungen runtergeladen werden, allerdings leider ohne Musik. Die müssen wir in dem Fall rausschneiden wegen der GEMA. Hier gibt es auch Programmhinweise für die nächsten Radiosendungen und hier gibt es, denke ich, auch Links dann zu unserer Gruppe. Die Stotterer Selbsthilfegruppe, da ist Ansprechpartnerin die Anja Frey, die wir hier auch nochmal recht herzlich grüßen. Sie war heute leider nicht da und hoffen, dass sie beim nächsten Mal wieder mit ist von der Partie. Wir treffen uns jeden zweiten und vierten Mittwoch, wie schon gesagt, im Monat von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Tübinger Straße 15. Und danach anschließend gehen wir immer noch was trinken. Das ist immer eine sehr fröhliche und lustige Geschichte. Zu den nächsten Programmpunkten kann ich sagen, wir hatten jetzt gestern Abend den Abend zur Autosuggestion, wie vorher schon erwähnt. Wir machen am 12.10. Infoabend zum Improvisationstheater mit den Neckarzwergen. Am 26.10. hat Manni schon vorher erwähnt, machen wir in vivo Flirten für Stotterer. Da gehen wir auf die Straße und machen die Straßen dieser Stadt unsicher. Am 9.11. kommen die Logopädie-Schülerinnen zu uns zu einem Informationsaustausch. Am 23.11. gibt es einen Leseabend. Da wird dann Wort für Wort gelesen und niemand darf vermeiden oder flüchten. Am 14.12. finden wir dann das neue Programm und zwischendurch im 3.12. treffen wir uns zur Weihnachtsfeier und gehen afrikanisch essen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, zur Gruppe, gibt es die Kontaktadresse, Kontaktinformationsstelle für Selbsthilfegruppen zu Händen der Stotterer Selbsthilfegruppe in Stuttgart. Wie gesagt, Adresse die Tübinger Straße 15 in 70178 Stuttgart. Homepage ist www.stottern-stuttgart.de. Oder wer die Anja direkt erreichen will, sie hat ihre Nummer hinterlassen, ist die 0711 305 4024 oder anja.frei, frei mit Y, EY, at stottern-stuttgart.de. Soweit die Informationen von mir für heute.
Ja, heute die Sendeverantwortung heute hatte meine Wenigkeit. Ich höre auf den den Jäger und ich will das Thema unserer heutigen Sendung war ja Stottertherapie, deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr dazu auch nähere Informationen braucht, die findet ihr auch im Internet auf der Homepage der Bundesvereinigung unter www.bvss.de gibt es auch ein Therapeutenverzeichnis und ja, jetzt zum Schluss spielen wir noch eine Musik von Nirvana. Lake of Fire in der Live-Version. So, wir wollen uns auch heute nochmal natürlich noch von euch verabschieden. Ja, es hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, die Sendung, obwohl es auch noch viel mehr zu diesem Thema hätte zu sagen geben, aber wie gesagt, die zwei Stunden vergingen wieder wie im Fluge.
Ja, auch von mir, von Manni, tschüss. Es macht immer sehr viel Spaß, mit euch da draußen zu stottern und ja, bis zum nächsten Mal.
Auch von mir ein herzliches, herzliche Grüße aus dem Studio. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht.